Attention.
Das? Ist Euro Fast Daily, der Versuch einer Extravaganza von Sportradio360.de zum Schienenspektakel des Jahres in Deutschland.
Bierhoff, ganz nah bei ihm, Kadlitz. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Haben Kylian Mbappé und Co. ihren eigenen TGV mitgebracht? Trifft Lokführer İlkay Gündoğan alle Weichen zwischen Herzogenaurach und Stuttgart? Und wer zum Teufel hat den ganzen Fußballmillionarios eigentlich das Deutschland-Ticket geschenkt?
The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
Eurofast Daily von Sportradio360.de. Jetzt!
Es war ein anstrengender
Tag.
Auf der einen Seite der Leitung, auf der anderen Seite Oliver Fasnacht. Guten Abend, Oliver.
Guten Abend, Jens. Guten Abend, Tom.
Guten Abend, ihr Jungs.
Ja, Tom, womit wollen wir anfangen, Tom? Hat das Elfmeterschießen der Portugiesen für irgendwas entschädigt, was wir davor erleiden mussten, Tom?
Also wenn du nicht gerade ein Freund von guten Torhütern bist, dann glaube ich eher nicht. Also ganz ehrlich, also es war ja schon schlimm genug, dass man Frankreich-Belgien aushalten musste, aber das war dann irgendwie auch mal Portugal, also Slowenien, das war dann irgendwie auch mal echt wie ein durchgetretener Kaugummi irgendwann. Also ich fand es fürchterlich. Ich hatte mir ehrlich gesagt von den Portugiesen wesentlich mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe die bisher relativ gut gesehen, aber die sind ja irgendwann mal einfallslos bis zum geht nicht mehr unterwegs gewesen. Also schlimm, ganz schlimm. Und nein, es hat mich nicht entschädigt, um die Frage eindeutig zu beantworten.
Also ich habe das im englischen TV hier gesehen und die englischen Kommentatoren, Oliver, haben die Slowenen in höchsten Tönen gelobt, weil sie ihren Gameplan durchgezogen haben. Und ich finde es halt schon schwierig, wenn da eine sehr disziplinierte Mannschaft hinten drin steht, die das gut macht und die athletisch auch nicht abbaut dann. Ich tue mich halt dann schwer, Tom, ich gebe dir natürlich was nicht toll, aber welche Mannschaft der Welt hätte denn die Slowenen hier auseinanderziehen können? Mir fällt spontan niemand, außer natürlich die großartigen Deutschen, das ist mir schon klar, aber ansonsten fällt mir jetzt nicht ein, Oliver.
Feine Ironie von dir mal wieder. Denn natürlich hätten die großartigen Deutschen auch ein Problem mit dieser slowenischen Mannschaft gehabt. Ja, ich bin jetzt mal, es gibt ja diesen, wie war das, Weltpokal-Sieger-Besieger. Und ja. Ich bin jetzt mal Spielverderber sozusagen. Weil ich fand es gar nicht so schlimm heute. Ich fand den Tag gar nicht so schlecht. Zu den Franzosen kommen wir ja noch.
Fand ich auch nicht schlecht übrigens. Frankreich fand ich nicht so schlecht für Toms gesehen, aber Oliver
bitte. Na, wir kommen ja noch dazu. Ich fand auch das Spiel jetzt gerade gar nicht schlecht. Also das hat mich sogar tatsächlich, hat mir ganz gut gefallen, weil ich finde, dass die Portugiesen wunderbare Ansätze hatten, schöne, gute Aktionen hatten. Ich glaube, dass wir einfach mal akzeptieren müssen, dass es Mannschaften gibt, die einfach verdammt gut verteidigen und trotzdem nicht nach vorne nur weite, lange Bälle spielen. Ich meine, Šeško kann das 1-0 erzielen, wenn er um den Torwart rumläuft, wenn er da ein bisschen mehr Ruhe hat. Dazu ist halt einfach, der ist halt einfach ein Top-Keeper, den sie da haben mit Diogo Costa. Und so fand ich das Spiel sehr unterhaltsam. Also auch mit allem, was dazugehört. Und ich habe mich eigentlich gefreut aufs Elfmeterschießen, weil es letztlich am Ende, finde ich, dann das faire Ende war dieser Partie, in der natürlich Portugal die besseren Chancen hatte und auch zum Ende natürlich auch noch gewinnen kann, aber auf der anderen Seite auch, finde ich, die Slowenen nicht enttäuscht haben. Also für mich, Tom, bin ich heute nicht in deinem Club.
Alles gut, kein Problem. Ja,
also ich weiß.
Die Slowenien haben das super gemacht, da gibt es mal gar nichts. Ich finde nur eine Mannschaft von der Qualität von Portugal, die muss doch irgendwann mal begreifen, dass es nichts bringt, wenn ich jetzt die 278. Flanke von links und die 235. von rechts reinschlage. Franz Beckenbauer hat mal gesagt, das Tor steht in der Mitte. Aber das nur am Rande erwähnt. Nee, ich fand, die Portugiesen haben sich schon bemüht und sie haben alles versucht und so. Und ja, der Slowene steht hinten drin. Alles richtig. Aber irgendwann mal, finde ich, musst du auch als Portugiese mal deinen Gameplan ändern. Also, ich habe das nicht gesehen. Unabhängig davon, ja.
Ja. Hast du den Eindruck, dass bei dieser EM viele Mannschaften es schaffen, ihren Gameplan zu ändern, wenn sie merken, dass sie mit ihrem ersten, wenn sie überhaupt einen haben, nicht durchkommen? Wir werden ja später auch über die Belgier noch sprechen, zum Beispiel.
Die einzige Gameplan-Änderung, die funktioniert, ist, Niklas Füllkrug einzuwechseln.
Ja, und wenn das eine Gameplan-Änderung ist, na gut, das kann mal funktionieren. Aber es wird auch Verteidiger geben, die diesen Gameplan nicht mitmachen. Also das ist mir einfach ein klein bisschen zu hart gegen die Portugiesen, weil sie es wirklich nicht einfach hatten, weil sie, finde ich, in dem Turnier bisher durchaus sehr überzeugend gespielt haben. Und auch heute, nochmal, mich haben sie nicht enttäuscht, das können die halt nicht anders. Und dazu braucht es auch einen Trainer, der ihnen dann in dem Moment auch diese Mittel gibt, zu wissen, so, jetzt stellen wir mal was um. Und das war aber eigentlich Roberto Martinez noch nie, egal wo er Trainierer, Trainer war. Er hatte einen Plan, aber er hatte eigentlich nie einen Plan B und schon gar keinen Plan C.
Portugal ist weiter. Natürlich Oblak, wenn wir jetzt den portugiesischen Torhüter loben, müssen wir Oblak natürlich auch loben. Diesen gehalten hat von Ronaldo, der war, finde ich, nicht schlecht geschossen. Und den hat er brillant gehalten. Sehen wir seit Jahren bei Atletico, wie gut der Mann ist. Und die Chance von Šeško, Oliver, gebe ich dir auch recht, spätestens in der zweiten Wiederholung haben wir dann gedacht, okay, bisschen mehr Ruhe. Auch davor die Situation, wo Pepe das erste Mal davon gelaufen ist, fand ich, hat er nicht gut gelöst, weil er so einen Geschwindigkeitsvorteil hat und dann macht er zu wenig draus und dann ein Haken um den Torwart wäre es tatsächlich gewesen. Ist jetzt nicht so, ich finde es grundsätzlich fürs Turnier besser, dass Portugal dabei ist, weil ich glaube, dass Frankreich, Portugal potenziell zumindest ein besseres Spiel ist als Frankreich, Slowenien. Und wenn wir jetzt hier nichts mehr darüber sagen möchten, dann möchte ich jetzt dem Oliver schon beipflichten, weil auch
doch,
beim auch
doch,
beim
Spiel da, da. Vom Bitte. Darf ich noch etwas dazu sagen? Und zwar zum einen, ohne Oblak hätten wir das Elfmeterschießen sowieso nicht gesehen. Also auch da gab es ja nochmal zwei, drei Top-Paraden von ihm, bevor dann die Verlängerung vorbei war. Und dann muss ich sagen, herzlich, also wirklich toll. Ich habe immer gehofft, dass wir nicht 100 Wiederholungen bekommen, aber wie Diogo Costa sich seine eigene Technik sozusagen drauf geschafft hat, immer mit einem Fuß nicht nur auf der Linie, sondern hinter der Linie sich auch noch abzudrücken, also diese Vorgabe auch noch sich zunutze zu machen und damit auch keine Zweifel zu lassen daran, dass er immer das korrekt gemacht hat bei seinen Paraden, bei seinen Aktionen. Das hat mich sehr beruhigt, dass es noch Keeper gibt, die mitdenken.
Was mich irritiert hat oder irritiert generell ist, auch im Sportinformationsdienst, Tom, du warst dafür nicht verantwortlich, aber wie schnell man, vor allen Dingen in Deutschland, sicherlich in England auch, aber ich habe halt jetzt einmal die deutschen Medien verfolgt, wie schnell man in Deutschland bei der Hand ist, wenn Spanien oder Frankreich ein Spiel gewinnen, indem sie im Grunde genommen ungefährdet waren, aber halt lang gebraucht haben, ein Tor zwischen. Und dann so, ja, glanzlos und mit viel Glück und überhaupt. Also ich habe das, vielleicht haben die englischen Kommentatoren das ähnlich gesehen. Ich habe es im Pressezentrum in Wimbledon gesehen, ohne Ton. Ich fand Frankreich natürlich nach vorne, es hat wieder ein halber das Eigentor gebraucht. Aber Belgien hat exakt eine halbe Chance gehabt. Das war der Schuss von De Bruyne, wenn ich nicht irgendwas übersehen habe.
Lukaku hatte noch einen.
Ja, ansonsten war Frankreich gut. Sorry, und vielleicht hat Mbappé einmal zu oft nach diesem Reinlaufen geschossen, Aber das ist eine sehr, sehr, sehr, sehr gute Mannschaft und ich wünschte, man würde bei der deutschen Nationalmannschaft mal ähnlich hohe Maßstäbe anlegen, wie man das bei den Franzosen und bei den Spaniern macht. Weil da würde dann keine Euphorie mehr aufkommen, da würde Grübeln aufkommen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, wer was dazu sagen möchte, weil mir haben die Franzosen gefallen, ist ein großes Wort, aber das ist eine Mannschaft, die echt gut ist.
Komm bitte.
Also ich schaue Ihnen nicht gerne zu, das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Ich schaue Ihnen nicht gern zu. Sie haben eine Vierer-Abwehrreihe, dann haben Sie drei Defensive davor. Und vorne hoffen Sie auf den lieben Gott. Und der heißt Kylian Mbappé. Nein, ich zitiere Christoph Kramer. Man kann nichts gegen Sie sagen. Sie waren bei den letzten vier großen Turnieren, dreimal im Finale, einmal haben Sie gewonnen. Also, ne, wer gewinnt, hat recht, dass ich da nicht zuschauen kann, weil ich finde, dass die vom Potenzial her einfach in der Lage sein müssen, nicht immer nur zu hoffen, dass Kylian Mbappé mal irgendwas macht. Also ich finde, da laufen genügend gute Leute rum, die richtig, richtig gut kicken können. Und sich dann einfach nur hinzustellen und, also ich bin jetzt mal echt brutal, ich finde, es ist ein absolut zynischer Fußball, was die spielen.
Natürlich, aber
er ist erfolgreich. Gut ist was anderes. Aber wie gesagt, ich zitiere Christoph Kramer, der Erfolg gibt Ihnen recht und insofern habe ich keine Argumente, dass ich Ihnen nicht gerne zuschaue, habe ich jetzt mehrfach betont, unabhängig davon, dass der Belgier natürlich auch einen totalen Mist zusammengespielt hat, weil ich mir denke, ganz ehrlich, wenn ich mir denke, du hast einen der besten Offensivspieler auf diesem Planeten in Kevin De Bruyne und du stellst ihn als Doppelsechser hin, also da muss ich doch ganz ehrlich sagen, Herr Tedesco, Sie mögen ein hervorragender Trainer sein, aber da bin ich nicht in Ihrer Mannschaft bei der Nummer. Also das war irgendwie, also ganz komisch. Ganz komisch fand ich das heute. Ja.
Also da würde ich sagen, Herr Tedesco, haben Sie aber Glück, dass Sie von jemandem als hervorragenden Trainer bezeichnet werden. denn das stelle ich eigentlich, seit er Trainer ist, in Abrede. Weil er eben auch nur eine Idee hat. Und es wird zwar immer so erzählt, er sei so ein Laptop-Trainer und dieser ganze Quatsch, wo er was wie überlegt, sich überlegt, ist mir eigentlich relativ wurscht, ob das auf dem Handy, auf einem Blatt Papier oder sonst wo oder auf einer Tafel ist. Fakt ist, irgendwie entweder versteht seine Mannschaft die verschiedenen Varianten nicht oder er hat keine verschiedenen Varianten, weil da hast du ja völlig recht. Das ist ja eine Aufstellung. Da müsste ja normalerweise, müsste ja Pep Guardiola, müssten ja die Tränen kommen, wenn er sieht, was mit seinem Mann da passiert. Grundsätzlich glaube ich aber einfach, dass diese Mannschaft viel zu hoch gelobt wird, schon seit vielen Jahren und letztlich eigentlich noch null erreicht hat. Sie sind nie so weit gekommen, wie man es ihnen eigentlich immer wieder unterstellt hat oder eben auch irgendwie so den Teppich aufgelegt hat, verbal. Mein Gott, was wurden die Belgier in den letzten Jahren? Ich meine auch hier zum Teil im Sportradio, was wurden die hochgelobt? Ja, ich konnte das nie verstehen, weil was haben sie denn für Spieler? Ich meine, so ein Doku zum Beispiel, der ist ja nice, aber der alleine kann ja in so einer Mannschaft nichts richten. Und das ist doch genauso, mindestens genauso ideenlos, das Spiel der Belgier, wie zum Teil die Franzosen agieren vielleicht manchmal, aber es ist halt auch nicht erfolgreich. Und sie haben auch eigentlich nur versucht, sich hinten reinzustellen. Deswegen unter diesen Bedingungen, muss ich sagen, hat mir heute, ich finde, das war heute das beste Spiel der Franzosen bisher bei dieser EM. Und sie hätten
das
auch,
ist schlimm genug, dass du das sagst, gell?
Aber finde ich, sie hätten auch viel höher gewinnen können. Ich habe die ein oder andere sehr gute Aktion von Koundé gesehen, endlich auch mal ein paar scharfe Flanken reingebracht. Mbappé ist halt einfach, ja, das ist halt einfach auch ein bisschen too much für den, alleine der Halsbringer sein zu müssen. Von Thuram halte ich generell sowieso nichts. Auch das ist nicht neu. Und Kanté hatte heute nicht sein bestes Spiel. Aber auch defensiv ist das doch wirklich in Ordnung gewesen von Frankreich. Also die Mannschaft möchte ich sehen, die diese Franzosen wirklich knackt bei dieser EM. Die einzigen, die es bisher geschafft haben, waren eigentlich die Österreicher, die aufgrund von, wir haben es ja gesagt, auch unglücklichen Umständen inklusive Schiedsrichterentscheidungen durchaus und einer Riesenchance, die sie verpasst haben, eben nicht mindestens einen Punkt geholt haben. Aber sonst habe ich noch keinen gesehen, der die auch nur irgendwie bespielt hat.
Nein, du, da gebe ich dir völlig recht. Ich sage ja, vier Leute hinten drin und drei Leute davor. Also die sind alle eher defensiv organisiert. Also die drei, ja. die vor der Viererkette spielen, das sind eigentlich Abräumer. Ne? Ja. Der Tuameni hat heute, den finde ich zum Beispiel, der hat echt gut gespielt. Der hat auch mal ein paar schöne Weitschüsse losgelassen. Bei dem hast du schon das Gefühl gehabt, dass der nach vorne was macht. Der Kanté hat mir heute nicht so gut gefallen, aber ja, ich meine, der ist 33, läuft immer noch wie ein Wusel durch die Gegend. Also, die haben geile Kicker. Also, ich finde ja zum Beispiel Theo Hernandez auf der linken Seite da, den finde ich großartig. Na, aber,
das ist ja traumhaft. Er ist halt nur leider, im Unterschied zum Verein, ist er halt leider viel zu defensiv von Deschamps da aufgestellt. Das heißt, diese ganzen wunderbaren, er ist ja eigentlich kein Linksverteidiger, er ist ja eigentlich Schienenspieler und im höchsten Fall ja sogar Linksaußen. Und das ist er ja alles bei Frankreich nicht. Das ist natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist ein Problem des Systems, dass letztlich diese Mannschaft so ein bisschen irgendwie die Ketten nicht löst und sie so ein bisschen in den Käfig sperrt vielleicht. Ich denke, Deschamps weiß warum. Er wird ahnen, wie das sonst aussehen könnte auf dem Platz, wenn alle ihre Freiheiten bekommen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich würde einfach, was ich halt nicht verstehe, überhaupt nicht verstehe, ist, wie wenig sonst an Wechselspiel auch über Flügel, mal das Ausweichen nach außen. Das funktioniert bei einigen ja gar nicht. Und ich hätte zum Beispiel Thuram nicht genommen in diese Startelf. Ich würde den sowieso nicht nominieren als Startelf-Spieler. Ich hätte gern mal zum Beispiel heute Giroud gesehen. Allerdings ist natürlich klar, da kommt sofort das Argument, ja, der wird ja auch mit Flanken nicht gefüttert. Ja, dann muss ich es halt ein bisschen anders spielen. Die einzige Frage, Tom und Jens, die ich nicht beantworten kann und die wir alle nicht beantworten können, aber wie ist euer Gefühl? Glaubt ihr, dass da noch ein Plan B und C in der Tasche steckt für andere Gegner?
Müssen sie doch nicht. Müssen sie, glaube ich, gar nicht. Nein, ganz ehrlich, also wenn man es jetzt ganz auf die Spitze treibt, die spielen doch seit Jahren so. Ich glaube, das letzte gute Spiel, was ich von den Franzosen gesehen habe, war das WM-Finale 2018. Da hattest du ein bisschen das Gefühl, dass die ein bisschen befreit rumkicken. Aber seitdem ist purer Pragmatismus angesagt.
Aber, also, Tom, lass mich genau und, einhaken.
Ja.
Ich habe mir gesagt, wann haben die Franzosen das letzte Mal Spaß gemacht? Das kann ich dir sagen, 1982 in Spanien. Wann selbst 1998, als sie Weltmeister geworden sind, wer sich erinnern kann. Das Finale gewinnen sie zwar 3-0, aber bis ins Finale haben sie sich ja von einem 1-0 zum anderen gewurschtelt.
Und ja, klar.
Dramatisch gespielt. Da war Deschamps ja in der Mannschaft und im Finale, okay, hatten sie dann zwei Tore gemacht und das dritte dann, weil die Brasilianer deutlich neben sich gestanden sind, aber so richtig Spaß, richtigen Spaßfußball. Okay, das Finale 4-2 gegen Kroatien 2018, ja, okay.
Das war unterhaltsam, sagen wir es mal so. Aber ja, das war ein unterhaltsames Finale.
Aber so richtig eine geile Mannschaft hatten die damals mit Platini, Jerez, Tigana. Das war eine Mannschaft, die man nicht so auf dem Zettel, ich zumindest nicht, die hat richtig Spaß gemacht und ja, okay, gegen Deutschland dann halt in diesem legendären Halbfinale rausgeflogen. Aber richtig Spaßfußball ist das bei den Franzosen schon lange nicht mehr, aber es ist halt erfolgreicher Fußball.
So viel dazu. Müssen wir noch auf morgen schauen. Morgen um 18 Uhr. Mitteleuropäischer Zeit, 17 Uhr britischer Zeit, da treffen die Niederländer auf die Rumänen. Ich sehe die Rumänen vorne. Tom, die Niederländer aus deiner Sicht.
Die Niederländer sind halt auch irgendwie so komisch, gell? Die kannst du überhaupt noch nicht irgendwie greifen. Irgendwie hast du so ein bisschen das Gefühl, sie müssten jetzt irgendwann mal das so ein Knotenlöser irgendwie mal dann haben oder so. Andererseits, ich wüsste nicht, woher der kommen soll. Also die schwimmen da gerade so irgendwie mit. Ich will jetzt nicht sagen, wenn du gegen Österreich verlierst, dann kannst du es sowieso nicht gewinnen. Aber
sag's ruhig, ist doch richtig. Ist richtig.
Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich weiß nicht. Also ich mit den Holländern kann ich gar nichts anfangen, muss ich sagen. Die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Auch da muss ich sagen, die haben Qualität. Aber irgendwie, da fehlt mir auch ein bisschen so, keine Ahnung, da fehlt mir die Überzeugung, dass die auch die Überzeugung haben, dass sie da irgendwas machen. Also ich kann es ganz schlecht sagen. Ich kann die gar nicht greifen. Die sind irgendwie so, soll ich sagen, blutleer oder irgendwie uninspiriert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Echt?
Ja, wirklich? Kommen sie dir so vor? Ich glaube, sie sind eines der offensiv stärksten Teams dieser EM. Und sie haben im Vergleich zu anderen, glaube ich, auch die Freiheit, offensiv spielen zu können. Und sie haben Lust auf Tore schießen. Wenn sie es nicht getan haben bisher, lag es entweder an stark verteidigenden Franzosen. Es lag an einer einfach sie von vornherein taktisch auch einengenden, weil pressenden Mannschaft Österreichs, die auch noch selber diese Lust hatten, diese Euphorie entwickelt haben. Aber ich glaube, die Niederländer sind eigentlich mit eines der besten Teams dieser EM, würde ich sogar sagen. Das Problem ist nur, dass diese besten Teams sich erstmal gegen diese kleinen Mannschaften, ich sage klein, weil die natürlich mit einem Nationalstolz antreten. Die Rumänen werden wahrscheinlich auch wieder München einnehmen. Das war ja beim ersten Spiel auch schon so, dass das ganze Stadion ja in Gelb getaucht war. Also ich glaube, das wird, was die Stimmung angeht, auf jeden Fall nochmal eine ganz spezielle Geschichte für die Niederländer werden. Aber rein vom Fußballerischen her ist für mich die Niederlande klar zu favorisieren. Und nochmal, ich glaube, sie zählen zu den stärksten Teams, die sich noch weiterentwickeln können, außer sie scheiden aus. Ich tippe auf ein 3-1 für die Niederlande.
Ist notiert.
Ja. So. Ja, ist notiert. Mach das mal. Nein,
mache ich gleich.
Nein, ist ja völlig in Ordnung. Ich sage nur, ich kann die im Moment überhaupt nicht fassen. Ich kann die gar nicht einschätzen. Ich gebe dir recht, das ist eine Mannschaft, der schaust du gerne beim Fußball zu, wenn ich jetzt wieder an den Anfang zurückkehre. Ja, die wollen Tore schießen. Ja, die wollen offensiv sein. Football total, ohne das ja. Geht es ja in den Niederlanden.
Aber ist das nicht schon mehr, als viele andere uns zeigen bei der EM?
Doch, gebe ich dir völlig recht. Und trotzdem haben sie gegen Österreich verloren.
Ja, aber die sind da auch eines der Teams, die Bock haben, die Spaß dran haben, auch nach vorne zu spielen und vorne drauf zu gehen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß aber, was du meinst. Ja, ja.
Ich danke, dass du es weißt, weil ich kann es gerade nicht erklären.
Ja, ich könnte es auch nicht wiederholen, aber ich glaube, wir wissen alle, wie du es, ich kann deine Position, kann ich irgendwie verstehen. Ich glaube aber wirklich, sie werden unterschätzt. Sie werden unterschätzt und man sieht nicht die Qualität der anderen Teams, gegen die sie gespielt haben.
Weißt du, eines der Dinge, die mich ja immer schmunzeln lassen, in Wahrheit will der Holländer Wout Weghorst ja gar nicht einwechseln. Aber wenn Wout Weghorst schon reinkommen muss, um Pollern zu retten, dann weißt du, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Nichts gegen Wout Weghorst, und er erfüllt ja seine Aufgaben. Aber wenn sie den einwechseln, dann weißt du, sie wollen es eigentlich gar nicht.
Ja, natürlich, weil das eigentlich genau der Stil ist, den sie normalerweise gar nicht spielen wollen. Sie wollen nicht mit Flanke, Kopfball, Tor aller typisch deutsch, früher deutscher Fußball, so wollen sie nicht zum Erfolg kommen, natürlich. Nee. Weil das ist gegen jegliches, sage ich mal, ästhetisches Fußballempfinden der Niederländer eigentlich. Das so stimmt schon. Ja, aber das ist ja genauso wie, ich meine, da kannst du als Gegner auch sagen, oh je, jetzt holen die Deutschen Füllkrug rein, ja, dann weißt du genau, was passiert. Flanke, Kopfball, Tor. Also ja, klar. Das ist dann auch nicht so schön. Ne?
Nein.
Eine Art von Fußball, der mir noch nie gefallen hat, muss ich ehrlich zugeben.
Flanke, Willi Sagnol, Tor, Michael Ballack. Das war doch das Erfolgsrezept von Felix Magath bei den Bayern. So. Ja. Für das Abendspiel habe ich ein viel zu gutes Gefühl für Österreich. Ich bin grundsätzlich pessimistisch, aber ich habe für dieses Spiel in Leipzig Österreich gegen die Türkei oder wer auch immer, ich weiß nicht, ob die Türkei Heimteam ist, jedenfalls habe ich ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Gefühl und das macht mir Angst. Calhanoglu wird nicht dabei sein für die Griechen, das hilft bei uns. Ich kann mir jetzt in dieser Minute nicht vorstellen, dass Österreich das verlieren wird und ich hoffe, sie werden es nicht verlieren. Ich bin hier sehr optimistisch und tippe auf ein 2-0 für uns. Und wenn ich uns sage, sage ich ausnahmsweise uns und wir und überhaupt, obwohl ich das nicht mag, aber...
Für den Österreicher.
Der Österreicher. 2-0 für den Österreicher, ja. Oliver.
Ich.
Oder Tom. Tom, bitte.
Tom, mach doch du ruhig.
Ich bin da völlig bei dir, Jens. Ich glaube, dass dieses gute Gefühl, dass der Österreicher in solchen Situationen früher immer hatte, dass er das jetzt auch haben darf und dass es aber Ralf Rangnick in die richtigen Kanäle leitet. Ich glaube, dass der denen ganz genau sagen wird, wo sie den Türken wehtun können oder dem Türken wehtun können, je nachdem, wie man es will. Und ja, 2-0 ist, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Ich glaube, die Türken werden morgen merken, wie weh ihnen der Ausfall von Çalhanoğlu tut. Und die Türken leben zwar sehr stark von ihren Emotionen, aber ich behaupte jetzt mal, morgen wird ihnen das nichts nützen. So.
Ich rechne mit dem bisher härtesten Spiel bei dieser EM. Ich rechne, also bis auf diese 418 gelben Karten, die wahrscheinlich eine Wette waren in dem einen Spiel, die der Schiedsrichter dann wahrscheinlich mit irgendeiner Saufrunde gewonnen hat zu Hause. Nein, also ich rechne mit einem brutalen Spiel, sage ich ganz klar. Die Türken haben eine massive Rechnung nach dem 1-6 in Wien offen. Denn das war immerhin ein Spiel vor Hälfte Österreicher, Hälfte Türkei-Fans. Also das war fast wie ein Heimspiel. Da sind sie gedemütigt worden, haben sich ja auch sehr beschwert über Schiedsrichterentscheidungen, obwohl die alle korrekt waren. Aber da steht was aus. Und deswegen wird das ein Klopperspiel. Die Türken werden massiv, glaube ich, auf die Österreicher draufgehen. Es wird ein Anarchiespiel der Türkei ohne Çalhanoğlu. Und es gibt am Ende ein Elfmeterschießen, in dem dann Österreich gewinnt. Es wird ein brutales Spiel, glaube ich.
Also ich habe nichts dagegen, wenn Österreich im Elfmeterschießen gewinnt, aber nur, wenn das 18-Uhr-Spiel wäre. Weil ich bin schon so alt und so müde und morgen ist wieder ein anstrengender Tag in Wimbledon, heute eigentlich. Na gut, wir werden es uns anschauen. Danke, Oliver. Danke, Tom.
Gerne.
Das war Euro fast täglich. Der Versuch einer Extravaganza von sportradio360.de zur Frühsommerfabel zwischen München und Hamburg. Aber warum eigentlich nicht auch Kiel? Egal, morgen geht es hier vielleicht weiter. Ganz sicher aber am Donnerstag um 17 Uhr in der Big Show von sportradio360.de.